Rechtlich grösstenteils korrekt, aber ethisch unsensibel bis untragbar. So bewerten die meisten Experten die Devisengeschäfte der Frau vom ehemaligen Nationalbankdirektor Hildebrand. Ihre Funktion als Nationalbankdirektor sei das uneingeschränkte Vertrauen in die Person unverzichtbar, sagt auch Ulrich Thielemann. Der ehemalige Vizedirektor vom Institut für Wirtschaftsethik an Uni St. Gallen bedauert den überraschenden Rücktritt vom höchsten Schweizer Währungshüter. Für ihn als Wirtschaftsethiker seien vor allem die Hintergründe, die zu Hildebrands Rücktritt geführt haben, moralisch fragwürdig, sagt der Thielemann.
An der Richtigkeit der Ausführung seines Amtes bestehen ja von marktlibertären und rechtsnationalistischen Kreisen abgesehen ja auch kaum Zweifel. Ihm wurde ja applaudiert für die Politik und ich glaube, im Wesentlichen muss man das auch tun. Insofern ist es eben bedauerlich, dass er zurücktritt und die eigentliche Frage, die politisch brisante Frage ist, welchen politischen Kurs schlägt die Nationalbank ein? Die soll offenbar einen anderen einschlagen. Das ist der Hintergrund dieser Affäre. Der Fall selber ist nicht unbedingt eine Petitesse, aber auch nicht eine Frage, die mich jetzt als Wirtschaftsethiker groß betrifft, weil es bezieht sich eben nicht auf die größeren Fragestellungen, an denen wir eigentlich stehen müssten. Und da fällt es sich aber anders mit den Hintergründen, die dazu geführt haben, dass er zurückgetreten ist oder zurückgetreten wurde, kann man wohl eher sagen, eben durch Intrigenspiele.
Der Rücktritt und die Intrigen dahinter dienen vor allem den neoliberalen Kreisen, die mit der jüngsten Politik von Nationalbank nicht einverstanden sind, sagt der Thielemann weiter. Eine Währungspolitik, die sich vermehrt an den Interessen der Realwirtschaft orientiert und nicht mehr nur noch nach der Pfeife der Hochfinanz tanzt. Die Hochfinanz, die es möglich macht, dass Kascha Hildebrand mit ein paar wenigen Mausklicks schnell rund 80'000 Franken verdient. Dass das möglich sei, das sei eigentlich unanständig an der ganzen Geschichte.
Das würde ich ganz genauso sehen. Als ich das las, dachte ich, das ist ja unglaublich. Ja, sowas ist dann eben möglich. Reine Arbitragegeschäfte, die man tätigen kann, wenn man über das nötige Klein- oder eben Großgeld verfügt und man kann damit sein Großgeld weiter vergrößern. Das ist alles Teil dessen, was ich den Blasenkapitalismus nennen würde. Ja, man muss sich ja fragen, wer zahlt das eigentlich? Und das ist ganz schwer zu sagen, wer das letztlich zahlt. Ich würde sagen, durch diese Transaktionen dieser Art, reine Arbitrage, man tut nichts dafür, ist man Teil dieser Aufblähung der Bestände, die da in den Portfolios, der vor allen Dingen der Vermögenden dieser Welt ruhen. Aber das Problem ist, da werden Positionen aufgebaut, die letztlich jemand erwirtschaften muss. Und das tun wir, die wir nicht die Rentiers sind, die wir an diesen, also solche Spiele mitspielen und auch gar nicht die Möglichkeit dazu haben, das zu tun. Wir müssen das letztlich erwirtschaften durch die komplexesten Abhängigkeiten oder Verwicklungen, die da global bestehen. Und das ist das, was wir gerade beobachten. Schauen wir nach Griechenland, schauen wir überall hin. Der Neoliberalismus feiert fröhliche Urstände. Und dabei geht es letztlich darum, dass wir dem Kapital die von ihm erwünschten Renditen erarbeiten, darf man sagen. Und das ist das eigentliche Problem, vor dem wir heute stehen.
Sagt der Wirtschaftsethiker Ulrich Thielemann. Der Blasenkapitalismus sei entstanden, weil die Realwirtschaft nicht gleich schnell gewachsen sei wie die Geldmenge, die vor Finanzwirtschaft gegen weiter aufblasen worden sei. Eine Unmenge von Geld. So viel kann die Realwirtschaft gar nie erarbeiten und es gäbe für das Geld darum gar keinen greifbaren Gegenwert mehr. Und trotzdem werde von der Realwirtschaft genau das erwartet, nämlich dass sie die Blase decke, empört sich der Thielemann.
Kapital wirkt als eine Peitsche, gerade durch den unsichtbaren Wettbewerbszusammenhang, bei dem wir einfach nicht sehen können, wer uns da unter Druck gesetzt hat. Ich würde sagen, die realwirtschaftlichen Akteure sind aber überfordert, dem wachsenden Kapitalstock zu genügen. Und darum hat das Kapital sozusagen mit sich selbst gespielt und eben die eigentlich illusionären Bestände aufgebaut. Das realwirtschaftliche Wachstum seit 1980 weltweit ist der Faktor 6. Die Kapitalbestände seit 1980 bis heute haben sich etwa nicht versechst, sondern versiebzehnfacht. Wer soll das bitte erwirtschaften? Oder wer soll die korrespondierenden Renditen erwirtschaften? Die müssen ja durch erarbeitet werden. Die überwiegenden Teile dieser Kapitalbestände sind letztlich illusionär oder eine Blase. Aber die Blase wird nicht abgebaut, sondern die Blase wird übrigens auch durch die Politik von Nationalbanken überall in dieser Welt, und in der Schweizer Nationalbank ist da nur ein Teil, ihr bleibt aber auch nicht viel anderes übrig im Moment, wenn man keine globale Politik betreiben. Die Politik ist, dass man das sozusagen unterfüttert. Die Politik ist, dass man spart, und das heißt nichts anderes, als dass man dem Kapital die Renditen erwirtschaftet, die eigentlich illusionär sein müssten. Eigentlich ist das illusionär, eigentlich ist das ein Nullsummenspiel zwischen den Finanzmarktakteuren, zwischen den Rentiers und den Bankern sozusagen, wenn man das einfach formulieren möchte. Aber diese Banker nehmen uns in Geiselhaft, weil sie sagen, wenn wir unsere Bestände, die eigentlich illusionär sind, wenn wir die abschreiben müssen, dann haben wir eine Weltwirtschaftskrise. Und das Problem der Geiselhaft besteht darin, dass diese Bestände eben nicht abgebaut werden. Ich würde sagen, letztlich ist es eine Scheingeiselhaft und es ist ganz schwer, diesen Schein aufzudecken, sondern wir, die realwirtschaftlichen Akteure, die Beschäftigten dieser Welt, sind aufgefordert und gezwungen, diese dem Kapital korrespondierenden Renditen zu erwirtschaften.
Es sei aber kein Naturgesetz, dass sich die Realwirtschaft der Finanzwirtschaft unterwerfen müsse. Besser wäre es, das Kapital zu bändigen, statt ihm weiterhin zu hofieren. Dafür müsste das angehäufte Kapital aber abbauen und der nötige politische Wille da sein, so der Thielemann.
Es geht heute darum, eben wegzukommen von der Hofierung des Kapitals hin zu einer Bändigung. Das heißt nicht der Abschaffung natürlich, sondern der Bändigung des Kapitals. Das heißt des Runterfahrens dieser Kapitalbestände. Nur ist da jeder Nationalstaat, der das politisch, das geht natürlich nur politisch, etwa durch die Besteuerung, ist da überfordert. Das geht nur global. Nur ein kleines Stück dabei ist die Finanztransaktionssteuer, die ja jetzt hoffentlich dann doch mal in den EU-Staaten eingeführt wird. Aber das, glaube ich, ist viel zu wenig, ist aber vielleicht ein Anfang dabei. Nämlich einzusehen, dass diese Kapitalbestände einfach zu groß sind. Aber die Frage, vor der wir heute eigentlich stehen, ist, wollen wir denn noch mehr davon? Wollen wir mehr Peitschenwirkung des Kapitals? Wollen wir mehr Wettbewerbsdruck? Und ich glaube, wenn wir uns die Frage in Freiheit stellen, werden wir zur Antwort kommen, nein. Die realwirtschaftlichen Akteure dieser Welt sind nicht in der Lage, behaupte ich. Und sie sollen auch nicht gezwungen werden, die dem gigantisch angewachsenen Kapitalpool korrespondierenden Renditen zu erwirtschaften.
Geld sei zwar der Antrieb von unserem Wirtschaftssystem, die Geschwindigkeit von diesem Motor könnte aber gut etwas gedrosselt werden. Im Sinn von einem besseren Gleichgewicht zwischen Real- und Finanzwirtschaft. Dazu brauche ich auch die richtigen politischen Instrumente, zum Beispiel eine faire Besteuerung.
Es muss wieder dazu kommen, dass das Kapital anständig besteuert wird. Man muss sich klar werden, der Grenzsteuersatz beispielsweise in den USA bis Ende der 70er Jahre, vor der damalig einsetzenden neoliberalen Wende Reagan, Thatcher und so weiter, lag bei 70% der Grenzsteuersatz. Der betraf natürlich vor allem den Kapitaleinkommen, hohe Einkommen. Und das Kapital hatte damals aber viel geringere Anteile der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Und trotzdem wurde es viel höher besteuert. Das ist heute gar nicht mehr möglich, weil eben die Abwanderungsdrohung da ist des Kapitals. Und diese Abwanderungsdrohung, also diese Einladung, passiert natürlich durch Steueroasen, durch die Verweigerung des fiskalischen Informationsaustausches. Das ist nicht nur von vornherein moralisch schäbig, und zu dieser Aussage stehe ich, sondern es hat eben auch gravierende volkswirtschaftliche Konsequenzen, weil damit eben viel zu viel Kapital im Topf ist und dieses Kapital findet keine Anlagemöglichkeit mehr und zwingt uns alle zu weiteren Anstrengungen, die wir vielleicht gar nicht wollen oder die eigentlich überfordernd sind.